Herzlich willkommen, liebe Fans der Wizards of Oz. Herzlich willkommen vom Bayernjäger Nummer 5, vom Champions League Anwärter 1. FC Köln. Innerhalb von 3 Sekunden des Podcasts habe ich direkt konterkariert, was ich alles letzte Woche eigentlich gesagt habe zum Thema Größenwahn. Daniel ist hier, Pico ist hier. Wir reden über den 1. FC Köln. Wir reden über einen 1-0-Sieg gegen Freiburg. Vielleicht auch noch mal ganz kurz über so Rückmeldungen, die wir über unsere letzte Folge bekommen haben. Da kam nämlich viel positives Feedback. Das war sehr schön, sehr viel Spaß gemacht. Und dann machen wir einen kleinen Ausblick auf Leipzig. Aber wir starten mit Köln gegen Freiburg. Lieber Daniel, wie hast du es dir denn zu Gemüte geführt?
Ja, hallo Pico, guten Morgen. Wie habe ich es mir zu Gemüte geführt? Ich habe es ganz normal, wie ich das immer hier bei mir gucke. So habe ich es dann auch geguckt, schön auf der Couch. Ich fand es ein sehr gutes Spiel. Ich finde es ganz interessant, wenn man so das Presseecho danach liest und so die Nachbetrachtung, wurde der FC sehr gelobt, dass er so gut gespielt hätte. Und ich fand das Spiel sehr, sehr gut, aber ich fand zum Beispiel, dass wir spielerisch gar nicht so, also dass es eins unserer schlechteren spielerischen Spiele war. Sind das Wortschöpfungen, die ich hier kreiere? Aber dass wir halt unglaublich konsequent verteidigt haben und zum ersten Mal, auch so seit ich mich erinnern kann, wirklich auch ein gutes Konterspiel hatten. Ne? Also, ja. Dass wir eigentlich dass dieses Spiel so auf eine leicht andere Art und Weise gewonnen haben, als wir so jetzt bisher in der Saison gepunktet haben. Und das fand ich irgendwie in der Nacht, also ich fand das ganz, ich weiß nicht, ob das auch so gegangen ist. Ich habe so, weiß nicht, wenn du so die diversen Zeitungen und dergleichen liest, vielleicht habe ich das Spiel einfach komplett anders gesehen. Vielleicht ist die Übertragung in Belgien auch eine andere. Weiß ich nicht, vielleicht passiert dir was anderes auf dem Bildschirm als in Deutschland. Das kann natürlich auch passieren.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur in der Konferenz geschaut. Ich hatte nämlich Besuch von einem Freund, der großer Frankfurt-Fan ist.
Und dem erlaubst du, dass er Konferenz bei dir anmacht, Vico?
Ja,
das war ganz schön netter, bist aber ein ganz schön netter Host.
Du weißt ja, wenn man oben auf ist, dann fällt es einem leicht zu geben.
Ja.
Nein, genau, dann haben wir Konferenz geguckt. Außer die letzten 10 Minuten habe ich dann gesagt, so sorry, ich muss jetzt mal umschalten, weil die brauche ich jetzt in Echtzeit. Aber ich habe es mir natürlich auch noch mal so ein bisschen in Zusammenfassung angeguckt. Übrigens, der besagte Freund, der geht mit mir in 2 Wochen dann auch zum Frankfurt-Spiel. Also wir sind dann live im Stadion.
Ah, nice. Das ist doch schön.
In Köln. Genau. Ja, also es ist so, das, was ich gesehen habe, da stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich finde, sie waren auch aber bei diesen Kontern dann teilweise wieder so ein bisschen zu unkonsequent am Ende. Und ich muss wirklich mal ganz ehrlich sagen, das, was der Streich hinterher in der Pressekonferenz zu dem nicht gegebenen Tor gesagt hat, also wenn die Regel
kommst du auf meine Seite, was Christian Streich angeht? Komm, Pico, komm mal rüber.
Ganz im Gegenteil. Also er hat 100% recht. Das Tor nicht zu geben,
aber ich glaube, ich habe ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Ich habe mir das nachher nochmal hier auf FC-TV angeguckt. Und ich meine, der Schlotterberg hätte den berührt. Da war eine Kameraeinstellung, die haben die nicht so dauernd gezeigt. Die haben immer diesen Blickwinkel von oben gezeigt. Und da gab es eine Hintertorkamera.
Die Hintertorkamera, ja, ich weiß
nicht. Da habe ich im ersten Moment gedacht, der hat den, und du kannst das dann hier in deinem Webbrowser nicht so einzelbildmäßig da durchgehen. Ich habe gedacht, dass der den mit der Hacke touchiert hat. Und dann wäre er definitiv, wäre abseits. Also, aber abgesehen davon, wenn steht in der Schussbahn. Also da ist es egal, ob der Schwerber noch rankommt oder nicht. Also so steht es nicht im Regelwerk.
Richtig, so steht es nicht im Regelwerk. Da hast du natürlich völlig recht. Das ändert aber ja nichts daran, dass man über solche Dinge trotzdem auch mal diskutieren kann und sagen kann, also
ich habe ein bisschen auf den Kicker, die Freiburger, als sie sich letztes mit dieser gelb-roten Karte gegen Kainz, ne, wo die sich da gefreut haben und so, das habe ich noch nicht vergessen, ne, im Hinspiel. Ne. Insofern, unsere fairen Freiburger, die habe ich ein bisschen auf dem Kicker im Moment.
Ja, okay. Und es gab ja noch einen persönlichen Austausch zwischen Hector und Streich.
Ja, die Antwort fand ich wieder gut.
Nein, es ist schön zu sehen, dass der FC in der Verteidigung und damit einhergehend natürlich auch Hübers und Kilian augenscheinlich so eine Art von Routine entwickeln, die gut ist. Und wenn sie die Null halten können, dann ist das auf jeden Fall gerade für den Endspurt in der Saison, glaube ich, eine ziemlich wichtige, ganz wichtiger Faktor irgendwie so. Also, dass sie vorne treffen. Und da muss man ja ehrlich mal sagen, der Modest, den Ball, den hat er jetzt in dieser Saison schon, ich glaube, schon 40 Mal probiert. Und da war ein Streuwinkel von allem mit dabei, aber den Ball trifft er jetzt ausnahmsweise mal gut und es ist ein sehr, sehr schönes Tor.
Also er hat jetzt, wir haben ihn ja sehr kritisiert mit dem Fuß, ne? Aber die jetzt in den letzten beiden Spielen hat er zwei wirklich schöne Tore gemacht mit dem Fuß.
Ja, also vielleicht hat er ja. Hör uns zu, ne? Er hat gesagt, oh, der Pico, der Daniel, diese ganze Kritik, da zeige ich dir dann mal, wo der Hammer hängt. Doch.
Genau. Also kann er uns gerne dauernd zeigen, wo der Hammer hängt. Da habe ich kein Problem. Ne? Also da soll er uns immer gerne Lügen strafen. So. Generell, ich fand Freiburg eigentlich, also die haben sind unglaublich hoch angelaufen, haben uns da schon recht. Auch haben uns in der eigenen Hälfte so ein bisschen gehalten. Also, dass wir gar nicht so in dieses, eigentlich, was wir auch gerne machen, dieses hohe Anlaufen reingekommen sind. Und da muss ich dann auch, muss man Kilian und Hübers, deren Abstimmung ich ja so ein bisschen noch kritisiert hatte, dass das noch verbesserungswürdig ist, muss man sehr loben. Die haben da die Mitte unglaublich gut, auch im Verbund mit Özcan davor, unglaublich gut dicht gemacht. Und wenn irgendwas aufs Tor kam, dann hat Schwäbe, finde ich, wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Ich fand sogar, das war meiner Meinung nach Schwäbes bestes Spiel als Nummer 1 bisher.
Ja, den einen Linksschuss, den er da unten aus der Ecke holt, ey, leck mir am Arsch, ey, der war
aber auch so stark. Strafraumbeherrschung, also da, man hatte manchmal das Gefühl in vorigen Spielen, dass vielleicht so das Stellungsspiel da noch so leichte Schwächen irgendwie zu erkennen sind. Und ich fand er, also jetzt in dem Spiel, okay, so ein Spiel, da war... bei allen Beteiligten, fand ich, haben die das wirklich top gelöst und ist auch mal wieder gut bei unserem Torverhältnis, dass wir mal zu Null spielen. Ne? Weil wenn man sich die ersten 10 Plätze da anguckt in der Tabelle, sind wir, glaube ich, die Einzigen, die ein negatives Torverhältnis haben. Also jeder zu Null Sieg, der soll mir recht sein im Moment. Ne? Ich glaube, das Torverhältnis könnte, so eng wie das da alles ist, wenn wir dann in die Champions League wollen, ne? Das könnte noch wichtig werden. Ne? Pico?
Ja, Union Berlin hat auch nur +2, ne?
Ja, gut, da sind noch ein paar andere, aber wir sind trotzdem, also ne, Leipzig, dann Freiburg, die direkt um uns rum sind, das ist schon wesentlich besser, das Torverhältnis. Ne?
Ja.
Aber egal. Was mir noch unglaublich gut gefallen hat, und das hat mich auch so ein bisschen an vielleicht meine Idee, es war keine Forderung, aber ich hatte ja so die Idee im Wintertransferfenster, wenn man irgendwas macht, dann hätte ich gerne einen schnellen Stürmer. Und ich glaube, wir haben ihn. Ne? Also hier Thielmann in dieser Sturmposition hat mir unglaublich gut gefallen. Ne? Weil ich glaube, dass jetzt das zweite Tor gegen Hertha, da wo er Darida den Ball abnimmt und dann alleine loszieht. Und jetzt auch, wie er diesem, ja, sagen wir mal, es war ein Pass von Kilian. Ne? Kilian hat den da unglaublich, unglaublich gut gesehen. Ne? Das war ein, also,
er wusste genau, dass
er da steht. Genau. Sagen wir mal, das war ein Pass. Und wie er den macht, und wenn du dann halt einen hast, der Tempo hat, der kann dann auch mal so ein Sprintduell gewinnen. Ne? Und,
ja, ja, absolut.
Ja,
und kann dann den Platz ziehen für den Modest, der ja dann quasi wirklich auch alleine ist an der Stelle und der
ganz
genug
genau.
Zeit hat, nachzukommen.
Und das ist halt so eine Dimension, die wir irgendwie die ganze Zeit nicht hatten. Und gerade diese Doppelspitze Modest Anderson hat das ja gar nicht. Und also Thielmann, der ja eigentlich immer mehr auf rechts kam, jetzt kam Uth über rechts. Also Thielmann als zweiter Stürmer, das gefällt mir. Und vielleicht haben wir den einfach, diesen Spielertyp, schon im Kader gehabt, ohne dass wir ihn da wirklich dauerhaft eingesetzt haben. Aber das könnte ich mir wirklich gegen den richtigen Gegner, ne, wo wir eher quasi eingepresst werden, wie Freiburg jetzt gemacht hat, könnte ich mir das häufig vorstellen, dass Thielmann als zweite Spitze dann kommt. Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja. Wie fandst du denn den Uth ansonsten so als Startelf-Kandidat dann?
Ja, ich weiß nicht, ob der recht, also ich fand ihn nicht schlecht, hat viel gearbeitet, da wird er auch gerne mal, das wird ja gerne mal als seine Schwäche ausgelegt. Ich weiß nicht, ob der rechte Flügel so seine Position ist, er ist halt nicht so der Flügelspieler. Was mir trotzdem daran gefallen hat, an dieser jetzt, wenn man mal dieses ganz Gesamtkonstrukt anguckt, also mit Thielmann im Sturm und dann Uth über rechts, Ljubicic in der Mitte und Özcan auf der 6, ist, dass du da innerhalb des Spiels, was Pavlak ja dann auch gemacht hat, unglaublich einfach verschieben kannst. Er hat ja dann irgendwann sind wir wieder auf die Doppel-6 gegangen und da hat er quasi, ist jeder eine Position zurückgerückt. Ne? Also quasi geht, Thielmann ging auf rechts, Uth ging in die Mitte, Ljubicic geht auf die Doppel-6. Also, dass er, Uth spielt das gut genug, finde ich, dass diese taktische Flexibilität, also jetzt zum Beispiel in dem Freiburg-Spiel, dass das ein Gewinn ist. So, ne? Und dass du da auf dem rechten Flügel trotzdem nicht das Gefühl hattest, dass wir da jetzt total abgefallen sind.
Ja.
Weil er nicht so das Tempo hat, weiß ich nicht.
Ja. Nee, finde ich, kann ich so zustimmen, nach dem, was ich gesehen habe. Fand mir auch alles.
Wobei, ich fand ihn dann im Zentrum auch besser. Ne? Ich glaube, mit dieser taktischen
Umstellung. Der ist im Zentrum auch besser.
Ne?
Weil er da viel besser diese tödlichen Pässe spielen kann. Ich glaube, das ist eine seiner allergrößten Waffen, dass er diese, die Pässe, die er in den Fuß spielt oder in die Schnittstelle spielt, dass der Stürmer den sofort verwerten kann, das ist eine seiner besten Pässe. Und die kannst du, genau diese Qualität kannst du nicht aufspielen, wenn du über einen, ausspielen, wenn du über einen Flügel kommst.
Ja, und all diese, so ein Sprint, ne, langs der Seitenauslinie, wo er das natürlich gegen, ich weiß nicht, gegen Hertha hat er ja so einen tollen Flankenlauf gemacht, ist ja eigentlich nicht, also den macht er ein oder zweimal, das ist ja nicht sein Spiel, sondern 90 Minuten lang da die Seitenauslinie hoch runter zu sprinten. Ich fand aber auch dann, dass mit dieser Umstellung aber, muss man eigentlich sagen, jetzt wenn wir zurück auf diese spielerische Komponente gehen, dass das eigentlich mit unsere beste Phase war. Also das war dann auch nach diesem nicht gegebenen 1-1. Da hatten wir dann so 10 Minuten, das war so ein bisschen wie so ein Weckruf. Und da hat um den Dreh herum hat Pavlak dann auch umgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir wirklich so 10 Minuten lang, haben wir so ein bisschen so ein Powerplay fast aufgezogen gegen die Freiburger, ne? Und haben die ziemlich in ihre eigene Hälfte gedrückt und hatten auch einiges an Chancen, auf 2-0 hochzugehen, ne? Und dann ist Freiburg wieder gut reingekommen. Und da muss man auch, das fand ich auch sehr gut, weil das ist beim FC ja auch gerne mal nicht so, dass wir dann dem Freiburger Druck in der zweiten Hälfte da, nach unserer Druckphase gut standgehalten haben, aber weiterhin über Konter gefährlich geblieben sind. Ne? Also auch Duda, der dann reinkam, fand ich, hat da einige gute Kontersituationen mitgehabt. Und ja, das ist so eine der wenigen Spiele, wo wir mal ein bisschen so dieses schnelle Umschaltspiel hatten und mal auch gefährliche Konter gelaufen sind. Ne? Also das ist ja, kommt ja auch nicht so häufig bei uns vor. Ne?
Ja.
Ja, das war so mein Fazit zu dem Spiel. Ich habe noch eine kleine Frage an dich.
Das ja, ist vielleicht schon... ich habe auch gleich eine Frage an dich. Okay, aber ja, fang nur mal an.
Nein, aber das ist vielleicht schon so ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist halt schon so ein Gedanke, der mir auch gekommen ist. Wie gesagt, weil ich, also Schwäbe, wenn er fit bleibt und Corona und so, finde ich, zementiert wirklich gerade seinen Status als Nummer 1, würde ich mal sagen. Also wie der das spielt im Moment, auch mit dem Fuß oder auch gerade mit dem Fuß, ist schon top. Ne? Ich kann mir nicht irgendwie, ich kann nicht anders als schon so ein bisschen vorauszuschauen und sagen, macht ein Timo Horn, dass er in eine neue Saison als Nummer 2 geht oder als Herausforderer geht, dann also, ne, wie Schwäbe quasi in diese, wird er das machen und also aus seiner Sichtweise her oder aber auch aus FC-Sichtweise, ich glaube, Horn ist einer der absoluten Topverdiener beim FC, ne? Also wenn du das mal nur so unter wirtschaftlichen Standpunkten siehst, kannst du eigentlich so einen nicht als zweiten Torwart dir leisten. Das klingt jetzt vielleicht hart, weil Timo so ein gestandener Profi und ne, 10 Jahre und Kölsche Jung und ich meine das auch gar nicht so gegen den, aber wenn du das so rein, dass du den Finanzen siehst, weiß ich nicht, sportlich natürlich geil, wenn du so 2 Torhüter hast, super, aber so ein Klammer FC, ob der sich einen seiner Topverdiener so einfach auf der Bank als zweiten Torwart leisten kann, so eine Frage muss man sich da irgendwann auch mal stellen. Ne?
Also jetzt. Ich glaube, so viel verdient er nicht. Ich glaube, der ist ein Top-Verdiener, aber so viel verdient er nicht, dass es sich lohnen würde, den jetzt abzugeben.
Nicht jetzt, aber ich glaube schon, dass er in den Top, dass er hinter Toni und also so Hector, er, das sind so schon die Top-Verdiener, glaube ich.
Ja, aber er ist auch ein Torwart. Also ja, aber Torwarte verdienen, glaube ich, nicht so viel wie jetzt so ein Stürmer.
Nein, ich glaube, Toni ist schon der absolute Topverdiener, ne? Aber ich weiß nicht, ob er jetzt so weit von einem Jonas Hector anzusiedeln wäre. Ein Gedanken kam, der kam mir, weil mir diese Leistung von Schwäbe auch so gut gefallen hat. Ist halt, muss man sich, ich finde schon, dass man sich jetzt irgendwann oder die neue sportliche Geschäftsführung sich auch mit diesem Thema irgendwann beschäftigen muss, ne? Wie du das dauerhaft halt löst. Aber ist so gut, das ist jetzt, ich will jetzt nicht schon so weit vorgreifen. Wir müssen erstmal in die Champions League kommen, dann können wir eh alle bezahlen.
Ja. nein, ich finde deinen Einwand, ich finde ihn gut. Ich weiß auch, was du meinst. Ich frage mich dennoch, also es wäre schon geil, den zu halten. Es wäre schon geil, den irgendwie zu haben. So ein bisschen so ein Alexander Bardel-Style. Weißt du? Dann soll er halt einfach ins zweite Glied rutschen und gut weiter trainieren und dann so.
Ja, ich bin aber mal gespannt, was er selber will. Ne? Also ich finde das ganz spannend jetzt so in die Schlussphase der Saison gehen und dann in den Sommer rein. Ist dieses Thema Horn. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Und wie gesagt, das kommt halt daher, weil ich fand das war sein bestes Spiel und man sieht auch bei Hübers ist das genauso. Ich finde, man sieht wirklich jetzt, wo die wachsen gerade in ihre Rollen rein. Also Hübers ja, wirklich wächst jetzt in dieses in dieses Psychos-Vakuum rein, was jetzt vielleicht nicht so das Riesenvakuum war, aber der
also Psychos ist weg und wir spielen zu null, ne? Ich will ja nichts sagen.
Nein, und also ich Hübers, also ich meine, okay, das wird auch überall schon geschrieben, aber Hübers war wirklich grandios, fand ich, ne? Also ja. Der war wirklich echt gut, ne? Also ja. Da, wenn ich mir so eine für die nächste, auf die nächsten 5 Jahre so Korsettstangen wünsche, dann hat der wirklich vom Potenzial alles, was man von so einem Innenverteidiger im Moment möchte, ne?
Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Meine Frage an dich, warum hat Skiri nicht gespielt? Und warum war er noch nicht mal auf der Bank?
Ich habe jetzt irgendwo ein Interview von Kessler gelesen, dass er wohl leicht erkältet war, als er von den Reisestrapazen zurückgekommen ist. Ich kann das aber auch, ganz ehrlich, kann ich das nachvollziehen. Ich finde das auch okay. Also ich glaube, da ist der FC auch weiter, als er früher mal war. Dass wenn so ein Spieler, also ich meine, aus da, so Flügel, das nimmt einen schon mit, ne? Wenn du dann unter der Woche, ich glaube, der ist ja dann erst 2 Tage vorher wieder im Training eingestiegen und dann bist du vielleicht von so einem Flug noch leicht erkältet, dass du dann, dass wenn du nicht bei 100%iger Fitness bist, dass du dann auch nicht spielst. Also das finde ich durchaus okay. Bei dem Kader, den wir haben, Mikko, Hammer. Bei dem.
Ja, nee, ich finde das auch, ich finde, du hast jetzt gerade die charmante und liebe Variante der Interpretation dieser Situation gewählt. Und ich hoffe, dass das stimmt, was du sagst. Also ich hoffe, dass.
Meinst du, dass er wechselt, aber wo, das ist doch vorbei,
oder? Nein, wechseln ist ja so wirklich auch eigentlich nicht mehr möglich. Ne?
Außer irgendwie in die Türkei kannst du, glaube ich, noch wechseln, ja, weiß ich nicht.
Nee, ich habe mich einfach nur gewundert, weil ich schon finde, dass der, also ich sehe den schon vor Özcan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil
keine Frage, so, hundertprozentig.
Und der ist auch von den Kickernoten her nach wie vor unser bester Feldspieler. Ne? Also
in, aber den, Mikko, wenigen, das bringt,
in den
das,
10 Spielen, die er gemacht hat.
Das bringt uns doch direkt schon zu Leipzig, weil Skiri ist, ich habe mir 2 Notizen hier gemacht, ne? Ja? Schön auf Papier, haben wir letzte Woche drüber geredet. Weil Skiri ist auch mein großes Fragezeichen für nächste Woche. Also was macht das? Also ich sehe den auch nach wie vor, das ist unser bester Mittelfeldspieler. Da,
ja.
Da lasse ich keine Diskussion hier bei mir zu. So, ne? Und jetzt bist du natürlich in der Situation, wo ein Özcan das echt grandios gemacht hat. Also
ja,
das hat das alle so meine Erwartungen übertroffen. Ne? Aber also, irgendwie musst du Skiri jetzt wieder einbauen. Ne? Also das ist natürlich ein Luxusproblem, aber jetzt fangen wir an, Pico, was machen wir? Ja. Habe ich dich hier schön hingestellt erstmal.
Nee, alles gut. Also was machen wir?
Würdest du ihn gegen Leipzig wieder in die Startelf bringen?
Ja, ganz ehrlich schon. Ja. Also ich sag mal so, gerade gegen Leipzig, gerade gegen einen technisch so versierten Verein, sehe ich den Özcan noch ein Stück schlechter. Auch wenn ich deine Kämpfer-Variante gut finde. Ich meine, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man eben auf einen Thielmann verzichtet. Also, dass man gegen Leipzig eine grundsätzlich defensivere Aufstellung wählt und vielleicht eine Doppel-6 wählt mit dem Skiri auf der 6 und mit dem Özcan auf der 6 und gleichzeitig dann davor vielleicht den Uth setzt, Ljubicic über rechts, Kainz über links und dann vorne den Modest drin hat. Und dann hast du die Möglichkeit, dieses Dreieck Uth Özcan, Skiri, die können sich ein bisschen abwechseln, wobei, wenn der Uth, der geht ja dann nicht ins defensive Mittelfeld, dann könnte dann eben zur Not der Ljubicic Richtung defensives Mittelfeld gravitieren, wenn der Skiri nach vorne geht und dann kann der Uth ausweichen auf die Flügel. Also ich glaube, wir brauchen einen guten Skiri, um gegen Leipzig was reißen zu können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sonst spielen wir gegen die unentschieden oder verlieren. Also,
nein, ich finde das auch okay ist. Ich finde das ganz interessant, weil das Erste, was du gesagt hast, ist wirklich so, das stimmt total mit dem überein, was ich auch nach dem Freiburg-Spiel nochmal mir über Özcan überlegt hatte, war nämlich dieses Spielerische, ne? Weil manchmal fault mir Özcan zu viel einfach. Also der macht so diesen Marc van Bommel Aggressive Leader Style da im Mittelfeld. Das macht er auch sehr gut und versucht da auch so körperlich irgendwie Dominanz auszustrahlen. Aber mir geht so ein bisschen, also ich glaube, Özcans nächster Evolutionsschritt ist dann eher diese spielerische Komponente wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, weil der schon sehr viel grätscht auch. Ne? Also der ist da, das ist in manchen Situationen super, aber Skiri ist halt, glaube ich, einer, der so viel Dinge mit viel mehr mit Stellungsspiel und mit Antizipation löst und dann Bälle auch spielerisch abläuft oder wegspielt, ne, und Gegenspieler stellt, also und dadurch dann du dann direkt wieder in gute Umschaltsituationen kannst. Also das ist zum Beispiel das, was mir bei Özcan auch total aufgefallen ist, dass da, also da ist, ne, er hat sich enorm gesteigert, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, weil er mir teilweise da zu viel rumgerätscht auf dem Platz, ne.
Ja, genau. Aber da ist die, sozusagen die Frage, ob gegen Leipzig diese Doppelposition nicht vielleicht das Beste ist. Weil du auf der einen Seite vielleicht wirklich jemanden brauchst wie den Özcan, der das Spiel kaputt macht oder die Leipziger kaputt macht, sage ich jetzt mal, indem er physisch einfach hart ist, indem er in die Zweikämpfe geht, indem er das alles annimmt. Und gleichzeitig hast du aber jemanden wie den Skiri, der ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so eine Art defensive, offensive Mittelfeldposition eigentlich immer in einem spielt, weil er einfach so schnell ist und weil das Stellungsspiel so gut ist.
Ja, weil er auch so viel läuft, dass er einfach überall immer ist. Ne?
Also genau. Und ich denke, dass das sozusagen, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Gedanke sein könnte. Auf der anderen Seite, der Baumgart hat uns ja eins gelehrt, dass er eigentlich seinen Prinzipien treu bleibt. Und wenn da seine Prinzipien eben eine 4-4-2-Aufstellung ist, mit dem Stürmer da vorne, und er eigentlich dieses Pressing haben will, könnte ich mir immer noch vorstellen, dass Skiri dann auf der offensiven Mittelfeldposition einfach spielt, auf der 10.
Nee, ich glaube, dass Skiri immer auf der 6 sein wird. Also dann würde ich eher sagen, dass er Özcan nach vorne zieht zum Beispiel. Ne? Also dass er den dann eher so...
Echt?
Özcan
auf der 10?
Ja, aber das ist ja das gleiche Prinzip, wie wenn er Ljubicic da hinsetzt. Das ist ja schon auch dieses, dass du also einen laufstarken...
Ne. Aber der Özcan ist doch nicht, der Özcan ist vielleicht laufstark, aber der ist ja nicht schnell. Der Ljubicic ist ja wenigstens schnell.
Ja, nein.
Der hat ja eine Technik.
Ich verstehe das schon so. Ne? Also, wobei, also ich meine, er hat ja schon Özcan auch schon über rechts gebracht, ne, in der Saison. Das ist auch schon passiert. Ne? Also, er hat ihn ja auch schon zentral, jetzt, sagen wir mal nicht 10, sondern eher so 8er-Positionen gebracht, beziehungsweise auch über den rechten Flügel. Ne? Also, ich sehe Skiri dann schon ganz klar auf der 6 eigentlich. Ne? Dieses Hinspiel gegen Leipzig, ne, das ist ja, also ich meine, das ist, glaube ich, das eines der wildesten Bundesligaspiele gewesen, was ich in den letzten irgendwie 10 Jahren geguckt habe. Ne? Also das war ja unglaublich geil anzuschauen. Und beide Teams hätten das ja kurz vor Ende noch gewinnen können.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass Leipzig mittlerweile ein bisschen anders spielt zum Ersten, also dass die unter Tedesco jetzt nicht mehr ganz so wild unterwegs sind wie unter Jesse Marsch. Und ja, dass aber trotzdem so Spielertypen wie all die genannten eigentlich, Thielmann, Ljubicic, Özcan, Skiri, das unglaublich wichtig gegen sowas wie Leipzig sind, weil Leipzig halt auch unglaublich schnell und unglaublich laufstark sind. Also ich würde da auch eher auf probieren, eine Elf zu finden, wo wir all unsere Stärken, was Läuferisches und Geschwindigkeit angeht, mit einbringen können und das vielleicht nicht so das Spiel eines Marc Uth oder auch eines André Dudas dann ist. Ne?
Ja, so sehe ich es im Prinzip auch.
Also ich könnte mir dann zum Beispiel, wenn man schon mal zur Ausstellung vorgehen, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir dann auch mit einer Doppel-6 spielen, da würde ich dann auch wahrscheinlich Skiri, Özcan und davor vielleicht sogar eine Dreierreihe mit irgendwie Kainz und dann Thielmann zentral und Ljubicic auf rechts, oder die können auch wechseln, kannst auch Ljubicic zentral, Thielmann auf rechts und dann Toni davor. Also wirklich alles reinpacken, was irgendwie dir deine 11 bis 12 Kilometer läuft im Spiel und auch ein bisschen Geschwindigkeit hat. Ne?
Ja, also da stimme ich total überein. Brauchen wir denn in der Innenverteidigung brauchen wir keinen Wechsel, ne? Chabot und...
Das kann ich überhaupt noch nicht... jetzt probieren wir mal. Bright... Sagen wir einfach mal Bright. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich wusste, dass wir sofort, ich hatte darauf gewartet, wer als erstes über diesen Namen stolpert in unserem Podcast. Ne?
Ja, ich möchte mich dran erinnern. Arambi.
Ja, also für mich hört sich das sehr gut an, Pico. Ne?
Oder? Bright
Arambi. Ja, da spende ich ja schon mal Applaus.
Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin mit der Leistung der Innenverteidigung super zufrieden. Ich finde das total gut. Ich denke nicht, dass sie da gegen Leipzig irgendwas ändern werden, aber ich würde schon gerne mal sehen, was sie da verpflichtet haben. Also ich würde das irgendwie gerne mal, würde gerne mal wissen, was das sollte.
Ja, was das sollte, ist, dass du wahrscheinlich erstmal nicht nur zwei Innenverteidiger generell überhaupt hast. Also auf kurz oder lang wird das sicherlich passieren, aber jetzt gerade auch gerade nach dem Freiburg-Spiel in der Abwehr irgendwas zu ändern. Also ich würde das nicht tun. Ich finde die vier im Verbund, also auch, den habe ich gar nicht erwähnt, auch Hector hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Ne? Also wie der den Schade abgekocht hat da in den ersten 45 Minuten, das war echt so, hier, Young Fella, ich zeig dir mal, wie es geht. Ne? So, das war echt großes Kino, fand ich. Ne? Und
ja.
Ich denke, dass Chabot und auch, ich versuche es jetzt gar nicht erst, Bright, dass da, die werden wir schon noch zu Augen kriegen, Pico.
Gut. Ne? Dann sind wir uns aber ja eigentlich, was die Aufstellung angeht, sind wir uns einig.
Wir hatten zum ersten Mal recht, ne, glaube ich. Oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber wir haben ja recht selten, was die Aufstellung angeht, recht. Also gegen Freiburg hat er tatsächlich unsere, also Ober Pavlak, vielleicht sind wir eher so die Pavlak-Flüsterer, hat Pavlak eher unsere Aufstellung nicht ganz in der Formation, wie wir uns überlegt hatten, ne?
Aber Uth hat gespielt, Thiemann hat gespielt.
Ja, also schon alle Spieler, die wir hatten, ne?
Vielleicht werden wir ja auch besser.
Ja, das kann auch sein, ne? Bei uns ist auch noch Entwicklungspotenzial.
Ne? Ja. Ich habe übrigens den Tipp auch wieder mehr oder weniger gewonnen, ne? Du hast unentschieden getippt, glaube ich.
Ja, genau.
3-3 hast du getippt.
Ja, super Tipp, ne? Da sieht man mal dieses geballte Fußballfachwissen, was ich hier in diesem Podcast bringe.
Steht
12-12, Rico.
12-12, ja, schau mal.
Jetzt der Liga-Endspurt, ist auch eng.
Ich rufe mal eben kurz unsere Instagram auf, weil wir ja mittlerweile eine schöne Interaktion haben auf unsere Posts. Und ich meine, dass unser lieber Fan Nick.
Ja, der Nick hat richtig getippt.
Genau, der Nipo hat richtig getippt. Und damit ist er natürlich eingeladen. Ne? Für jeden absolut korrekten Tipp laden wir die Leute jetzt auf einen Kölsch zum Saisonabschluss ein.
Ja, zum T-Ball-Sack natürlich.
Ne? Wir nennen das jetzt offiziell auch so ein kleines Giveaway,
ja,
von den, genau, Wizards.
Ja.
Ne? Hey, das war auf jeden Fall stark. Und ich habe auch gerade eben noch mal eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, der geschrieben hat, wo bleibt die neue Folge, muss FC konsumieren. Also das heißt, wir sind angekommen in der Mitte der Gesellschaft, möchte ich sagen.
Wir sind in den Herzen der Menschen angekommen, Pico.
Und es bleibt nicht mehr viel zu tun, außer zu tippen.
Ja.
Gegen Leipzig. Daniel.
Aber noch zwar ganz kurz. Ich wäre, wenn wir wirklich recht haben, wenn er Duda und auf der Bank lässt, was ich eigentlich nicht glaube, dass er das macht, dann kaufe ich uns auch noch mal einen extra Kölsch für den Tipp. Hä?
Nehme ich. Okay. Nehme ich. Ich tippe. Ich fange mal an. Ich glaube, du hast die letzten Male immer, oder?
Ich weiß gar nicht. Eigentlich hatten wir so ein Wechselspiel mal geplant, aber weil wir beide uns nie daran erinnern, wer irgendwann angefangen hat, hat das noch zu keinem Zeitpunkt mal funktioniert. Ne? Aber ist egal, ich nehme, dass du anfängst. Ich glaube, letztes Mal habe ich wirklich angefangen. Ja. Ich habe ja deinen Tipp noch geändert. Du hast angefangen, du hast nämlich unentschieden getippt, dann habe ich meinen super tollen 3-3-Tipp rausgehauen und dann hast du nämlich erst auf Sieg geändert. Also eigentlich gehört der Punkt so halb mir schon wieder. Ne?
Ich verstehe, ja, okay. Okay, hier kommt mein Tipp. 3-1 Leipzig.
Für Leipzig, 3-1.
Ja.
Das erste Mal, dass du eine Niederlage für den FC tippst.
Ja.
Das, zum ersten Mal, dass bei Wizards of Oz eine FC-Niederlage getippt wird.
Ja,
ist das erlaubt? Da muss ich mal. Steht das in unseren Verträgen, Pico, dass wir das dürfen?
Das Regelwerk müssen wir gucken.
Ja.
Okay. Wenn wir sagen, wir dürfen, okay, wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass wir das nicht dürfen, finde ich es okay.
Nee, ich weiß nicht. Also, ich muss mal gucken, weil da muss ich nochmal in unseren ausgehandelten Verträgen, ich muss da nochmal meinen Rechtsanwalt anrufen, Pico, was wir da genau haben reinschreiben lassen, als wir hier das aufgelegt haben.
Ja, aber pass auf, okay, dann lass uns sagen, wir dürfen nicht gegen den FC tippen, ist völlig klar.
Ich glaube, wir dürfen das schon, aber fühlt sich das gut an?
Nein, es fühlt sich beschissen an, natürlich fühlt sich das beschissen an, aber Leipzig hat in den letzten 10 Spielen 6-mal gewonnen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die eine Nummer zu hoch sind für uns im Moment. Und deswegen tippe ich 2-2.
Was denn jetzt? 2-2 oder 3-1?
2-2. Ja, ich darf ja nicht gegen den FC.
Du darfst alles, Pico.
Ich will nicht gegen den FC.
Der Häme, ne, und dem Widerwillen der Menschen in deren Herzen du es gerade erst reingeschafft hast. Damit musst du dich dann abfinden, Pico, wenn du sowas
tippst. Ich will das nicht. Nein, 2-2. Ich will das nicht. Ich kann nicht gegen den FC tippen.
Okay. Ich wollte eigentlich auch unentschieden tippen, aber wir haben ja gesagt, dass wir nicht über das Gleiche tippen wollen, sonst ist das für das Tippspiel ja so ein bisschen langweilig, ne?
Ja, dann tipp doch auf den FC.
Komm, 2-1 FC tippe ich dann. Es muss ja schon irgendwie ein bisschen auch Spannung reinkommen. Wenn wir immer das Gleiche tippen, dann steht es am Ende der Saison 12-12 und dann, ja gut, dann trinken wir die gleiche Anzahl Bier im Tivolsack, ist auch okay, ne?
Ist okay. Ja. Wunderbar.
Wie lösen wir das eigentlich auf? Müssen wir dann so viele Bier trinken, so viele Kölsch trinken, wie wir Punkte haben? Oder wie funktioniert
das? Ja, aber der Unterlegene, der kriegt ja,
der
das.
Muss zahlen.
Der muss das okay. zahlen für den ja. anderen.
Aber das ja. heißt, jetzt haben wir dann schon 12 Kölsch bei der Intus oder was?
Aber komm, 12 Kölsch ist jetzt auch nicht, also nee, das ist nicht unmöglich.
Da müssen wir irgendwie mehr falsch tippen, Pico, damit wir das hier ein bisschen den Konsum ein bisschen in Grenzen halten, ne? Da kam mein 3-3-Tipp nämlich her, weil ich dachte schon, weißt du, so viel Kölsch, da vertrage ich nicht mehr in meinem hohen Alter. Deswegen fange ich mal an, ein bisschen Unsinn zu tippen.
Ich denke, ja, das ist schon so, ich finde, also guck mal, überleg mal, wir haben jetzt wie 2/3 der Saison, das heißt, es kommen jetzt vielleicht noch 6 Kölsch drauf. Sind wir bei 18 Kölsch?
Das aber sind wenn noch wir nicht jetzt mal... auf so eine Tipp-Siegeserie hier gehen, da kann halt noch einiges dazukommen, ne, Pico?
Ja gut, aber wenn wir immer unterschiedlich tippen, dann ist es ja maximal möglich, dass in den letzten 12 Spielen noch 6 Kölsch pro Person oder 12 Kölsch vergeben werden. Klar, wenn du jetzt alles gewinnst und dann 22 Kölsch trinken musst, dann werde ich arm und du besoffen.
Ja, dann kannst du mich aus dem Teebolzack raustragen ins Stadion.
Ja, das kriegen wir schon hin. Ach ja, liebe Fans der Wizards, wir haben mal wieder ordentlich gezaubert für euch. Der Daniel, der Pico. Wir freuen uns natürlich immer über eure Anmerkungen und natürlich auch über eure Grüße, wenn es euch gefallen hat und so. Tippt fleißig mit in unseren Tipp-Posts. Es wird immer spannender, immer lustiger, immer mehr und wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Wizards of Otze. Ciao.
Ciao.